Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir wollen heute eine neue Serie starten, und zwar durch den Philipperbrief. Paulus hat diesen Brief ja aus dem Gefängnis geschrieben an eine Gemeinde, die leiden muss. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 29: Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Die Gemeinde in Philippi ist eine ganz besondere Gemeinde. Sie ist die erste Gemeinde in Europa, die in Europa gegründet wurde. Paulus hat sie auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Und Lydia gilt als die erste europäische Christin der Menschheitsgeschichte, kann man sagen. Und Paulus hatte eine sehr herzliche Beziehung zu dieser Gemeinde. Diese Gemeinde hat Paulus sehr häufig unterstützt, und der Anlass, warum Paulus dieser Gemeinde den Brief schreibt, ist, dass Paulus sich bedanken möchte für ein Geschenk, was er von ihnen bekommen hatte. Und auch wenn es in diesem Brief keine großen Irrlehren gibt, die Paulus bekämpfen muss, so hat er ihnen doch auch einiges zu sagen, auch in der Theologie und in der Lehre, nämlich was es heißt, einen konsequenten christlichen Lebensstil zu leben, auch und gerade, wenn man verfolgt wird. Ja, der bekannteste Vers, an den man immer denkt, beim Philipperbrief, ist natürlich: Freut euch, Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freut euch. Das ist wirklich ein wichtiger Vers, aber der Vers, der eigentlich den Philipperbrief am besten auf den Punkt bringt, ist Philipper 4, Vers 8. Da sagt Paulus: Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, was wohlhabend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach. Also in diesem Brief geht es darum, wie lebe ich meinen Glauben konsequent? Was ist ein konsequenter christlicher Lebensstil? Und wir wollen uns heute mit den ersten 6 Versen beschäftigen. Wir werden uns heute die Frage stellen: Wer sind wir als Christen? Was ist unsere Identität? Wir werden heute 4 Punkte haben. Der erste Punkt wird lauten: Wir sind Sklaven. Der zweite Punkt wird lauten: Wir sind Heilige. Dann: Wir sind Gläubige. Und: Wir sind in Sicherheit. Und wir wollen erst einmal die ersten 6 Verse lesen. Philipper 1, die Verse 1 bis 6. Wir hören das Wort Gottes. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, immer in jeder Fürbitte für euch alle, indem ich die Fürbitte mit Freuden tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und wir wollen gleich zum ersten Punkt kommen, nämlich zum Absender, also Vers 1a. Paulus schreibt nicht nur sich als Absender, sondern auch den Timotheus. Paulus und Timotheus. Der Timotheus kommt selbst im Brief dann noch einmal vor in Kapitel 2, Vers 19. Da schreibt Paulus: Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Christus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Wir dürfen nicht vergessen, Paulus ist im Gefängnis. Paulus schreibt diesen Brief im Gefängnis, und die Gemeinde in Philippi muss selbst leiden. Aber worauf wir jetzt eigentlich gucken wollen, ist das Wort Knechte. So wird es zumindest häufig übersetzt. Und man kann dieses Wort auch anders übersetzen, nämlich mit dem Wort Sklaven. Paulus und Timotheus bezeichnen sich hier eigentlich als Sklaven Jesu Christi. Und wenn man das so übersetzt, dann ist das natürlich für viele Menschen und für viele Christen sehr abschreckend. Denn was gibt es Schlimmeres, als sich selbst als Sklave zu bezeichnen? Also wenn man Kinder heute fragt, was sie später mal werden wollen, dann kann man alles Mögliche hören. Manche wollen Pilot werden, Fußballstar, Sänger, Politiker, Diplomat, vielleicht auch Weintester oder Bettentester oder Koch oder was auch immer. Also es gibt, man kann jetzt alles Mögliche nennen. Vielleicht auch Geheimagent oder Detektiv oder Polizist. Aber eines wird nie genannt. Vielleicht noch Hartz-IV-Empfänger, selbst das sagen ja manche. Aber eines wird nie gesagt. Keiner würde sagen, ich möchte mal ein Sklave werden. Also ich habe das zumindest noch nie gehört, dass einer das sagt. Ein Sklave zu sein heißt ja, dass jemand anders über dich herrscht. Also da ist jemand, der bestimmt alles über dich. Der sagt, wann du zu arbeiten hast, wie viel du zu arbeiten hast, was du zu arbeiten hast. Und ja, du hast keine Rechte im Grunde. Du kannst auch nicht kündigen. Du kannst jetzt auch nicht sagen, nee, ich habe keine Lust mehr, das ist mir ja alles zu anstrengend. Du musst im Grunde alles tun, was dein Herrscher dir sagt. Und wenn du ihm nicht gehorchst, dann ja, kann es sein, dass er dich schlägt zum Beispiel. Denken wir an den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn hatte ja sein ganzes Geld aufgebraucht und da hat er Hunger gehabt und am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als die Schweine zu hüten. Und dann hat er ja so einen Hunger gehabt, dass er sogar das Schweinefutter essen wollte und selbst das durfte er nicht. Dann hat sich der verlorene Sohn ja gesagt, wie blöd bin ich eigentlich? Ich sitze jetzt hier, ich bin am Verhungern und selbst die Diener meines Vaters, selbst denen geht es besser. Und dann ist der Sohn ja weggegangen und ist zu seinem Vater zurückgegangen. Ein Sklave könnte noch nicht mal das machen. Also wenn ein Sklave in der Situation ist, dass er Schweine hüten muss, kann er nicht sagen, tschüss, ich gehe jetzt weg. Ein Sklave muss bleiben. Ein Sklave muss alles tun, was ihm sein Herrscher sagt. Weil der Sklave vollkommen abhängig ist von seinem Sklavenhalter. Und gerade für uns moderne Menschen ist das der größte Albtraum, dass wir von anderen Menschen abhängig sind, dass wir das tun müssen, was andere uns sagen und dass wir keine Möglichkeit haben, uns zu wehren. Ja, und der Paulus, der fängt ausgerechnet so an. Er sagt, hallo, ich bin Paulus, das ist Timotheus und wir beide, wir sind Sklaven. Da muss man sich die Frage stellen, soll man diesen Brief eigentlich noch weiterlesen oder beziehungsweise soll man bei dieser Predigt noch weiter zuhören? Denn eigentlich muss man sich nicht wundern, dass es viele Menschen abschreckt. Paulus schreibt ja an die Korinther, denen, die verloren gehen, denen ist das Kreuz eine Torheit. Also die, die verloren gehen, für die ist das Evangelium der absolute Schwachsinn. Und man muss sich ja die Frage stellen, ist der Paulus da nicht auch ein bisschen selbst schuld, wenn er sowas schreibt? Wenn er schreibt, ich bin ein Sklave. Aber wenn wir diesen Vers weiterlesen, den Paulus an die Korinther schreibt, die verloren gehen, denen ist das Kreuz eine Torheit, uns aber ist es eine Gotteskraft. Warum? Paulus weiß, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du ein Sklave Gottes oder du bist es eben nicht. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Aber Paulus schreibt an die Korinther in Römer 6, da geht es ja um die Frage, sollen wir die Gnade ausnutzen, indem wir jetzt sündigen, so viel wie wir wollen? Da sagt Paulus in Römer 6, Vers 15, also er greift die Frage auf, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter der Gnade stehen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade stehen? Da sagt er, nein, das sei ferne. Und dann kommt eine interessante Begründung. Wisst ihr denn nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen? Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also auf Deutsch gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du ein Sklave Gottes oder du bist ein Sklave der Finsternis, ein Sklave des Teufels. Aber es gibt nie sowas wie Neutralität. Also die Frage ist nicht, bin ich ein Sklave oder bin ich kein Sklave, sondern die Frage ist, von wem bin ich Sklave? Und wenn man sich das jetzt genauer anguckt, dann kann man sagen, eigentlich kann es nichts Besseres geben, als ein Sklave Gottes zu sein. Denn Gott ist vollkommen gut, Gott ist Liebe, es gibt keine Finsternis in ihm. Gott sagt immer die Wahrheit, Gott will nur das Beste für ihn, für uns. Da kann es nichts Besseres geben, wenn wir so einen Herrn haben. Aber wenn wir auf der anderen Seite Sklaven des Teufels sind, und der Teufel ist böse, er ist grausam, er verhindert das Evangelium, er ist der Vater der Lüge und er will das Schlechteste für uns, dann ist es das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir nicht Sklaven Gottes sind, wenn wir nämlich Sklaven des Teufels sind. Das heißt, es ist ein Vorrecht, dass wir Gottes Sklaven sein können. Was am Anfang so abschreckend vielleicht klingt, ist in Wirklichkeit etwas extrem Positives. Und wir wollen zu unserem zweiten Punkt kommen, nämlich zum Empfänger. An wen schreibt Paulus diesen Brief? Paulus schreibt an alle Heiligen, in Christus Jesus, die in Philippi sind. Ja, das Wort Heilige, das darf man nicht falsch verstehen, wie die römisch-katholische Kirche das tut. Die katholische Kirche versteht ja unter Heilige nur ganz bestimmte Christen, die eben ein besonders heiliges Leben führen. Also wie soll man sagen, die ein besonders gutes Leben führen und sie sich davon von anderen Christen unterscheiden. Aber Paulus meint hier mit den Heiligen, an die er diesen Brief schreibt, Paulus meint mit den Heiligen nicht einen Lebensstil, sondern einen Status. Das Wort heilig heißt ja abgesondert. Wenn das Wort heilig auf Gott bezogen wird, dann heißt es, dass Gott abgesondert ist. Gott ist vollkommen gut und er ist abgesondert von allem Bösen. Und wenn das Wort heilig auf uns Menschen bezogen wird, und das tut Paulus hier, dann heißt es, dass wir abgesondert sind von der Sünde. Wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir mal das Wort Student im Deutschen. Das ist ja doppeldeutig. Man kann einmal sagen, Student als Tätigkeitsform oder als Status. Nehmen wir mal das Erste. Salomo schreibt im Predigerbuch ganz am Ende, und um dieses hinaus lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Also da geht es um einen Mann, der liest ganz viele Bücher, der schreibt vielleicht Bücher, der sitzt an seinem Schreibtisch und er studiert. Und Salomo warnt ihn ein bisschen und sagt, hier übertreib's mal nicht. Das ist, was er tut. Er sitzt in seinem Schreibtisch und liest und denkt nach. Aber wir lesen nichts darüber, was er jetzt für einen Beruf hat. Wir lesen nichts darüber, was er für einen offiziellen Status hat. Wir lesen nur was darüber, was er tut. Und die zweite Bedeutung ist der Status. Also man kann sich jemanden vorstellen, der sagt sich, ich schreibe mich an der Uni ein, ich kriege einen Studentenausweis und ich darf mich dann offiziell Student nennen. Das heißt aber nicht, dass er Vorlesungen besuchen muss. Es kann sein, dass er nie zur Uni hinfährt. Er besucht keine Vorlesung, er schreibt keine Hausarbeit, er nimmt nie an einer Prüfung teil, aber er darf sich Student nennen. Er hat offiziell den Status, ein Student zu sein. Und er hat diesen Status wirklich. Er hat sich eingeschrieben, er hat einen Ausweis bekommen und er darf sich Student nennen. Und kriegt dann vielleicht Vergünstigungen, darf dann kostenlos mit der Bahn fahren. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sein Lebensstil auch so ist. Und Paulus geht es bei dem Wort heilig darum, was wir für einen Status haben. Das heißt, wir sind abgesondert von der Sünde, heißt, das ist ein rechtlicher Status. Wir kennen das im Deutschen, wir sagen zum Beispiel, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. Also wir haben das bei der Witwe gesehen. Die Witwe hatte eigentlich Recht, ihr wurde Unrecht getan. Nur sie hat sich die Frage gestellt, wie schaffe ich das, dass ich jetzt auch vor Gericht Recht kriege? Es kann ja sein, man ist in einem Streit, man ist eigentlich im Recht, aber vor Gericht wird man schuldig gesprochen. Und es kann sein, dass man Unrecht getan hat und dass man vor Gericht freigesprochen wird. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und bei uns geht es nun darum, bei uns Christen, dass Gott ein Urteil über uns gesprochen hat. Ein sehr erstaunliches Urteil. Denn wenn wir uns unser Leben angucken, dann müssen wir sagen, dass unser Denken, unser Wollen, unser Tun, unser Handeln durch und durch böse ist. Das ist unsere Lebenspraxis, das ist unsere Wirklichkeit. So sieht unser Leben aus. Und Gott hat ein völlig anderes Urteil über uns gesprochen. Er hat uns freigesprochen, was ja erstaunlich ist. Gott hat uns freigesprochen, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Weil Jesus Christus ein vollkommenes Leben geführt hat, weil Jesus Christus nie gesündigt hat, weil Jesus Christus bereit war, sich selbst für uns zu opfern. Und deswegen hat Gott uns diesen Status zugesprochen. Deswegen dürfen wir uns Heilige nennen. Wir sind heilig, wir sind abgesondert. Wir haben rechtlich gesehen keine Sünde mehr. Das heißt, wenn Paulus hier an die Heiligen schreibt, kann man auch sagen, er schreibt an alle Christen. Man merkt das ja auch im Nachsatz an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Diakonen. Also die Aufseher und Diakone, die sind eine Untergruppe, an die schreibt Paulus also auch, aber er schreibt ausdrücklich an alle Christen. Und wir wollen uns jetzt die Verse 3 bis 5 angucken. Das ist der Punkt, dass wir Gläubige sind. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, immer in jeder Fürbitte für euch alle, indem ich die Fürbitte mit Freuden tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Was meint Paulus mit dieser Gemeinschaft? Dass wir Gemeinschaft haben. Also, dass man Gemeinschaft hat, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Das kann bedeuten, dass man ein gemeinsames Hobby hat. Das kann bedeuten, dass man eine gemeinsame Sprache hat. Aber was ist diese Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, über die sich Paulus so freut, über die Paulus so dankbar ist? Naja, er sagt es selbst ja, die Gemeinschaft am Evangelium, das ist, was die Gemeinde zusammenhält. Das ist, was ihre Identität ausmacht. Das ist nicht unbedingt die Sympathie, das ist nicht das Aussehen, das sind wie gesagt nicht unbedingt die Hobbys, sondern es ist die Gemeinschaft am Evangelium, sprich, es ist der gemeinsame Glaube. Sie haben denselben Glauben, sie haben denselben Glauben an das Evangelium. Man muss natürlich jetzt noch genauer sagen, was Paulus mit dem Evangelium meint. Er meint natürlich das wahre, das einzig wahre Evangelium. Paulus warnt im Galaterbrief vor einem anderen Evangelium, vor einem falschen Evangelium. Da redet er von einem Möchtegern-Evangelium, von einer Irrlehre, die als Evangelium getarnt wird. Sagt Paulus im Galaterbrief ganz am Anfang, Verse 8 bis 9. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würde, also als das wahre Evangelium, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also das Problem ist, dass der ein falsches Evangelium verkündet, der wird natürlich nicht sagen, Leute, ich verkünde euch jetzt ein falsches Evangelium. Derjenige wird natürlich sagen, nein, ich verkündige euch jetzt das Evangelium. Ich verkündige euch jetzt das richtige Evangelium. Deswegen sagt Paulus, ihr müsst es prüfen. Ihr müsst prüfen, ob es das richtige Evangelium ist. Wenn es ein falsches Evangelium ist, wenn es ein anderes Evangelium ist, wenn es eine Irrlehre ist, dann sei es verflucht. Paulus schreibt es in Galater 1, Vers 7, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Deswegen fordert uns Paulus oft auch dazu auf, dass wir eines Sinnes sein sollen. Er schreibt im Römerbrief, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, also durch die Erneuerung eures Denken, damit ihr prüfen könnt, was der gute und was der wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Und Paulus freut sich über die Philipper, weil vieles bei den Philippern sehr gut ist. Sie haben die gemeinsame Grundüberzeugung. Sie glauben gemeinsam an das gleiche Evangelium. Es ist jetzt hier nicht gesagt, dass es gar nichts mehr zu kritisieren geben würde, also dass alles super wäre, dass alles perfekt wäre. Paulus ermahnt die Philipper durchaus auch, in Philipper 2, Vers 2, da schreibt er, so macht meine Freude völlig, also er freut sich schon, aber er sagt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, also indem ihr, man kann sagen, das gleiche Denken habt, die gleiche Meinung habt, indem ihr die gleiche Liebe habt, indem ihr einmütig seid und auf das eine bedacht seid. Also Paulus sagt, es gibt durchaus noch Luft nach oben. Es ist sehr gut, wie es gerade aussieht in der Gemeinde in Philippi. Sie haben die gemeinsame Überzeugung, sie glauben alle an das Evangelium. Aber trotzdem ermahnt er sie, sich noch einiger zu werden, noch mehr nach der Wahrheit zu streben. finden am Ende vom Philipperbrief auch eine Ermahnung an zwei Frauen, die er ermahnt, dass sie eines Sinnes sein sollen. Er sagt jetzt nicht, worum es geht, worin sich die Frauen nicht einig sind, aber er sagt, sie sollen sich einigen und das ist wichtig für die Gemeinde. Es ist wichtig, dass die Gemeinde an einen Strang zieht. Und man merkt das so deutlich, warum Paulus so dankbar ist, wenn man das mal mit den anderen Gemeinden vergleicht. Gehen wir nochmal zum Galaterbrief. Da ist Paulus ja unglaublich scharf. Also Paulus wundert sich erstmal. Er sagt, ich wundere mich, dass ihr euch abgewendet habt zu einem falschen Evangelium. Deswegen warnt Paulus ja auch, das ist verflucht. Das ist ein falsches Evangelium. Paulus schreibt zum Beispiel an die Galater, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch so verzaubert? Oder ganz krass, Galater 5, Vers 12, da schreibt Paulus sogar, da geht es ja um die Beschneidung, und da schreibt Paulus, oh, dass sie auch selbst verschnitten werden. Oder dass sie, ja, wie man das halt übersetzt, dass sie selbst, diese Irrlehrer, dass es ihnen selbst abgeschnitten wird, die euch verwirren. Also Paulus ist hier unglaublich krass, unglaublich polemisch, haut er hier rein, weil es in der Gemeinde in Galater unglaubliche Probleme gibt, unglaubliche Irrlehren. Oder denken wir an den ersten Korintherbrief, wir haben ihn ja ausführlich in der Bibelstunde gehabt, könnte man jetzt viele Verse zitieren, um sich diesen Kontrast klar zu machen zwischen den Philippern und den Korinthern. Paulus schreibt zum Beispiel, weil ich aber nicht zu euch selbst komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde bald zu euch kommen, so der Herr will, und Kenntnis nehmen, nicht von den Worten der Aufgeblähten, also von euch, sondern von der Kraft. Und dann sagt er sogar, soll ich mit der Rute zu euch kommen oder mit Liebe oder mit dem Geiste der Sanftmut? Man könnte jetzt ganzen Irrlehren aufzählen, die bei den Korinthern gelehrt wurden. Zum Beispiel, wir kennen das Kapitel 1. Korinther 15, da waren einige, die haben geleugnet, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Die haben gesagt, nein, sowas gibt es nicht. Wenn man tot ist, ist man einfach tot, dann war es das. Dann haben sie das Abendmahl falsch gefeiert. Es gab einen Inzestfall, gegen den nichts unternommen wurde. Es gab falsche Vorstellungen über Ehe und Scheidungen. Es gab Spaltungen. Paulus muss seine Autorität verteidigen, dass er ein Apostel ist. Und wenn man das so vergleicht mit den Philippern, da scheinen die Philipper eigentlich fast schon ein bisschen wie Engel, wenn man das in Vergleich setzt. Deswegen kann man sich das eigentlich, wundert man sich gar nicht, dass sich Paulus so freut, dass er so dankbar ist für die Philipper. Und das ist keine Floskel. Im Galaterbrief zum Beispiel ist es so, da verzichtet Paulus auf den Dank. Also Paulus ist ja dankbar, wir haben es gerade gelesen, Paulus ist dankbar, er ist froh. Im Galaterbrief macht er das nicht. Also es ist nicht so, dass Paulus das immer macht, dass man sagen kann, naja, Paulus schreibt das doch bei jedem Brief, er bedankt sich immer, nein. Beim Galaterbrief gibt es keinen Dank am Anfang und am Ende verzichtet er sogar auf die Grüße. Aber wie gesagt, trotzdem ist es so, diese Gemeinde ist natürlich auch nicht vollkommen. Paulus ermahnt sie. Und er schreibt zum Beispiel in Vers 9 im ersten Kapitel, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr zunehme, dass ihr noch mehr zunimmt in Erkenntnis. Und man könnte jetzt noch lange darüber reden, aber wir wollen uns auf den Vers 6 jetzt konzentrieren, weil da ein echter Knaller drin steckt. Das ist nämlich unser letzter Punkt, dass wir als Christen sicher sind. Also wir haben gehört, wir sind Sklaven. Klingt erstmal nicht so positiv, das klingt sehr negativ, wir sind Sklaven. Wir haben aber gehört, das ist sehr gut, denn ein Sklave Gottes zu sein, ist das Beste, was uns passieren kann. Wir haben gehört, dass wir heilig sind. Erstmal ein komisches Wort, Heilige, was heißt das? Das heißt nicht, dass unser Lebensstil unbedingt besser ist als andere Menschen. Wir haben gehört, das ist ein Status, den wir haben, dass wir gerecht vor Gott sind, gerechtfertigt. Dann haben wir gehört, was uns Christen zusammenhält. Das ist der Glaube an das Evangelium. Aber wir haben jetzt in Vers 6 noch einen richtigen Knaller drinstecken. Und ich lese nochmal ab Vers 3, damit wir den Zusammenhang haben. Ich danke meinen Gott, schreibt Paulus, und das ist keine Floskel. Paulus ist wirklich dankbar für die Philippa. Ich danke meinem Gott. Bei jeder Erinnerung an euch, bei jeder Erinnerung ist er dankbar, immer in jeder Fürbitte für euch alle, indem ich die Fürbitte mit Freuden tue. Paulus freut sich und dann sagt er, warum er sich freut. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Und jetzt kommt der Vers 6. Und weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Warum ist dieser Vers ein absoluter Knaller? Paulus schreibt erstmal, dass er überzeugt ist. Kann man sagen, okay, das kennt man von Paulus. Paulus hat sehr starke Überzeugungen. Paulus kann aber auch anders reden, das wissen wir auch. Wir haben das im 2. Korintherbrief gesehen, wo Paulus schreibt, da muss er sich ja verteidigen, er wird sehr bedrängt von den Korinthern. Sie stellen seine Autorität in Frage und dann sagt Paulus ja, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und dann schreibt Paulus so als Nebensatz, ob im Leibe weiß ich nicht oder ob außerhalb des Leibes weiß ich auch nicht. Also Paulus konnte durchaus auch sagen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da war sich Paulus nicht zu schade für. Also Paulus konnte durchaus sagen, hier davon bin ich überzeugt, das ist sicher, das weiß ich. Und er konnte durchaus auch sagen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und hier ist Paulus überzeugt. Und jetzt muss man sich angucken, von was Paulus überzeugt ist. Paulus sagt, und weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, also Gott, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also Paulus macht hier eine Aussage über die Zukunft. Er sagt, ich bin überzeugt von einem Ereignis, was in der Zukunft ist und was sich erfüllen wird. Und da könnte man natürlich jetzt daran denken, was Jakobus geschrieben hat. Jakobus hat ja mal eine Warnung ausgesprochen, Jakobus 4. Wohlan nun, wenn ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt reisen. Oder wollen wir da Handel treiben, wollen wir Gewinn machen. Und doch wisst ihr doch nicht, was morgen sein wird. Wie könnt ihr das sagen? Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar wird, dann aber verschwindet. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben. Denn wir wissen ja nicht, was morgen ist. Ich kann ja nicht sagen, ich fahre jetzt morgen nach Rom. Wer weiß, was morgen geschieht. Vielleicht bin ich morgen tot, vielleicht gibt es einen Streik. Wir wissen es einfach nicht. Das ist doch eine Warnung, die Jakobus hier ausspricht. Und Paulus macht aber genau diesen Fehler. Er macht eine Aussage über die Zukunft. Und es kommt ja noch viel dicker. Paulus macht nicht nur eine Aussage über sich selbst, sondern er macht ja eine Aussage über andere. Und nicht nur über einen in der Philippa-Gemeinde, sondern gleich über alle. Über alle Christen in der Philippa-Gemeinde macht er eine Aussage, die in der Zukunft liegt. Und da müssen wir uns noch anschauen, von was er da überzeugt ist. Paulus schreibt jetzt nicht, liebe Philippa, ich bin davon überzeugt, dass ihr morgen alle einen Apfelbaum pflanzen werdet. Nein, er sagt, ich bin davon überzeugt, dass der, der ein Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird. Also Paulus ist davon überzeugt, dass am Ende alle von den Christen in Philippi, dass letztendlich am Ende auch alle in den Himmel kommen werden. Letztendlich werden alle gerettet werden. Eine ziemlich steile These. Er sagt also nicht, von euch werden ein paar gerettet werden, sondern er sagt, alle werden am Ende auch gerettet werden. Davon bin ich überzeugt. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, Paulus schreibt ja in Kapitel 2, Vers 12, also fängt erstmal an mit einem Lob. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern in meiner Abwesenheit. Also er lobt sie erstmal und dann sagt er, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Oder wie Luther das sagt, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Und das schreibt Paulus ja nicht zum Spaß. Wenn er das den Philippern schreibt, dann scheinen sie es ja nötig zu haben. Er sagt hier, ihr müsst leiden, ihr müsst damit kämpfen und ich sage euch eines, ihr müsst, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Also er sagt, Leute, ihr müsst kämpfen, ihr müsst durchhalten. Aber wenn Paulus sie dazu auffordert, wie kann Paulus dann davon überzeugt sein, dass sie es auch am Ende alle schaffen werden? Dass sie es alle am Ende schaffen werden? Petrus schreibt ja, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Warum? Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und deswegen die Aufforderung, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen werden in eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Aber warum macht der Teufel das denn? Warum geht denn der Teufel umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann? Ja, weil der Teufel denkt, dass er Erfolg haben könnte. Der Teufel würde das ja nicht machen, wenn er sich denkt, ach, das bringt doch eh nichts. Und warum könnte dem Teufel das nicht gelingen? Könnte es nicht sein, dass es dem Teufel wirklich gelingt, jemanden aufzufressen, um mal im Bilde zu bleiben? Also, wir stehen im Kampf, die Philipper stehen in einem Kampf, sie müssen kämpfen. Paulus fordert sie dazu auf. Er sagt, welchen Lebensstil sie leben müssen. Und wenn wir uns diesen Vers 6 angucken, dass Paulus davon überzeugt ist, dann müssen wir uns eine Frage stellen. Und zwar eine sehr ehrliche Frage. Hat Paulus in diesem Vers nicht doch ein bisschen zu hoch gepokert? Also wenn wir uns den Vers 1 angucken, dann kann man ja sagen, was man will, da kann man Paulus keine Arroganz vorwerfen. Also wenn jemand sagt, ich bin ein Sklave, dann ist das nicht arrogant. Da haben wir uns ja eher die Frage gestellt, hat er da nicht zu niedrig gepokert? Dann haben wir gesehen, nein, denn ein Sklave Gottes zu sein, ist das Beste, was einem passieren kann. Aber hier in Vers 6 müssen wir doch diese Frage stellen. Ist Paulus da nicht doch ein bisschen arrogant? Beansprucht er da nicht, etwas zu wissen, was er eigentlich gar nicht wissen kann, worüber er eigentlich gar keine Erkenntnis haben kann? Hätte Paulus den Vers nicht anders schreiben können? Er hätte ja schreiben können, liebe Philippa, ich hoffe darauf, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe darauf, dass es möglichst viele von euch am Ende auch schaffen werden. Ich weiß es natürlich nicht, ich kann darüber natürlich nicht spekulieren. Deswegen müsst ihr ja übrigens auch kämpfen, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Aber ob das alle von euch schaffen, ich hoffe das natürlich, ich bete dafür, aber das kann ich natürlich nicht garantieren. Ich bin mir nicht sicher, aber lasst uns doch gemeinsam darauf hoffen. Wenn Paulus das so geschrieben hätte, dann könnten wir sagen, okay, das ist doch ehrlich. Das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend irgendwie, weil es halt nicht sicher ist, aber das ist doch viel ehrlicher, als wenn Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, nichts mit Zweifel, ich bin davon überzeugt, dass Gott sein Werk vollenden wird, an allen Christen in Philippi. Wäre es nicht eigentlich einfacher, wenn wir diesen Vers einfach streichen? Dann könnten wir einfach jetzt weitermachen, dann müssen wir uns da nicht auch dran aufhalten. Wäre das nicht am einfachsten? Wir streichen den Vers, wir sagen, Paulus hat hier einfach. Er hat sich hier einfach verschätzt. Kann ja mal vorkommen, oder? Ist doch menschlich. Aber das Problem ist, es ist ja nicht der einzige Vers. Denn im Römerbrief, Römer 8, Vers 38, schreibt Paulus das auch. Da schreibt er nämlich, denn ich bin überzeugt, schon wieder, ich bin überzeugt, dass weder Leben, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentürme, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Also er zählt dann einfach alles auf, was es gibt. Er sagt im Grunde, letztendlich kann uns gar nichts scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, in unserem Herrn. Dann schreibt er sogar noch, Vers 28, wir wissen aber, also er schreibt nicht, wir vermuten aber eventuell, sondern er sagt, wir wissen aber, ziemlich steile Aussage, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wie kann Paulus so etwas sagen? Und wenn wir uns das genauer anschauen wollen, dann müssen wir wirklich zum Schwarzbrot kommen, dann müssen wir wirklich Schwarzbrot essen. Paulus hat ja mal die Korinther kritisiert, da hat er gesagt, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, weil ihr die feste Speise noch nicht ertragen könnt. Also Paulus muss sich mit den Grundsätzen, mit den Basics auseinandersetzen, zum Beispiel mit der Auferstehung der Toten. 1. Korinther 15. Aber Paulus sagt, die feste Speise könnt ihr noch nicht ertragen. Aber Paulus sagt eben auch in der Apostelgeschichte, ich habe euch nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also Paulus hat nicht gesagt, okay, wir müssen uns auf die wichtigsten Sachen in der Bibel konzentrieren, die verkündigen wir, die lehren wir und wenn es ein paar kontroverse, komplizierte Themen gibt, dann verschweigen wir sie halt. Aber so sollen wir es nicht machen. Jesus hat gesagt im Taufbefehl, geht nun hin, macht alle Nationen zu Völkern, macht alle Nationen zu Jüngern, indem er sie tauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und zwar wirklich alles, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich alles. Und wir wissen auch, was Paulus zu Timotheus geschrieben hat. Die ganze Schrift, also wirklich alles, was in der Bibel steht, ist von Gottes Geist eingegeben Und alles ist nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alles. Also müssen wir auch auf alles eingehen. Und wenn wir das machen wollen, müssen wir uns diesen Vers im Römerbrief genauer angucken. Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Warum? Warum kann er das sagen? Woher will er das wissen? Weil die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Nach dem Vorsatz Gottes. Was heißt das, nach dem Vorsatz Gottes berufen sind? Paulus geht dann weiter. Denn die, die er zuvor ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter den Brüdern. Vorherbestimmt. Und dann geht es weiter. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Okay, berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Nur der Mensch kommt hier gar nicht vor. Hier geht es um Gott. Gott hat etwas vorherbestimmt, hat es vorherbestimmt, etwas vorher festgelegt. Er hat festgelegt, dass dann eine Berufung kommt, darauf eine Rechtfertigung und darauf eine Verherrlichung. Das ist eine Kette, die geschehen wird. Oder wir haben das in der ersten Schriftlesung ja gehört. Im Epheserbrief, gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Also bevor Gott die Welt erschaffen hat, bevor es irgendetwas gab, bevor es uns Menschen gab, bevor es Tiere, Pflanzen, die Sonne, den Mond und die Sterne gab, bevor Gott irgendetwas erschaffen hat, hat er uns auserwählt. Er hat uns auserwählt für was? Für was hat er uns auserwählt? Er hat uns auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Okay, das hat er vor Erschaffung der Welt auserwählt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, also dass wir Gottes Kinder sein können, zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann geht es immer weiter, dann wird das immer weiter ausgeführt. Da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden. Und dann geht es weiter in Vers 11. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Wir haben es erlangt, das Erbteil. Es ist nicht so, dass es noch offen ist, dass es noch nicht sicher ist, sondern wir haben das Erbteil erlangt. Warum? Warum können wir das sagen, dass wir das Erbteil erlangt haben? Weil wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, nach dem Vorsatz Gottes, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Also sprich, was Gott festgelegt hat, was Gott vorherbestimmt hat, das wird auch geschehen. Und wir sehen das besonders deutlich, ausgerechnet in Hebräer 6. Da sehen wir das besonders deutlich. Und zwar in Vers 13, da heißt es, als Gott Abraham die Verheißung gab, also da ging es ja um die Nachkommenschaft, die Abraham kriegen sollte. Und da heißt es dann, dass Gott geschworen hat. Gott hat einen Schwur geleistet. Gott hat bei sich selbst geschworen, weil es keinen Größeren gibt als sich selbst eben. Also wenn Menschen schwören, dann schwören wir bei etwas Größerem, bei Gott. Gott das Größte ist. Und Gott hat bei sich selbst geschworen. Man denkt sich, warum schwört Gott bei sich selbst? Das hat ja Gott nicht nötig. Gott sagt ja sowieso immer die Wahrheit. Gott lügt nicht. Gott hat bei sich selbst geschworen. Darum hat Gott bei sich selbst geschworen, weil er noch stärkeren Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist. Und deswegen hat er sich mit einem Eid verbürgt. Also Gott wollte damit deutlich machen, wenn Gott etwas beschlossen hat, dann wird es geschehen. Und dafür schwört Gott sogar. Und das ist eine Ermutigung für unsere Schwachheit. Deswegen hat Gott geschworen. Und als wäre das alles noch nicht genug, sagt Jesus sogar in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Okay, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Kann man sagen, okay, das ist halt so der Zustand. Das trifft auf die Philipper ja zu. Sie kennen halt Jesus, sie folgen ihm nach, mehr oder weniger. Aber das sieht schon recht gut aus in der Philippa-Gemeinde, okay. Und dann sagt er, ich gebe ihnen ewiges Leben. Kann man sagen, ja, okay. Aber wer garantiert denn, dass sie das am Ende auch haben werden? Sie können es doch verlieren. Es kann doch sein, dass sie am Ende scheitern. Sagt Jesus, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Dann kann man ja sagen, ja Moment, wie ist das denn garantiert? Woher wollen wir das wissen, ob das auch so ist? Wer sagt denn, dass sie in Ewigkeit nicht verloren gehen werden? Es kann doch sein, dass sie das ewige Leben verlieren. Es kann doch sein, dass sie Jesus dann nicht mehr nachfolgen, dass sie dann nicht mehr an Jesus glauben. Und Jesus begründet es, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Kann sagen, warum nicht? Kann doch sein, dass jemand uns als Christen aus der Hand Gottes reißt. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, weil mein Vater, der sie mir gegeben hat, die Schafe, der ist größer als alle. Und deswegen kann sie niemand aus der Hand meines Vaters reißen. Also wir haben das im Römerbrief schon gesehen. Das kann nicht der Teufel, das kann keine Gewalt, das können nicht andere Menschen. Aber das kann noch nicht mal ich selbst. Noch nicht mal ich selbst kann mich aus der Hand Gottes reißen, aus dem einfachen Grunde, weil Gott stärker ist als ich, als du. Gott ist sogar stärker als ich und du. Niemand ist stärker als Gott. Deswegen können wir uns sogar noch nicht mal selbst aus der Hand Gottes reißen. Wenn wir jetzt wieder auf diesen Vers zurückkommen, wo Paulus die Philipper ermahnt, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern, kann man ja sagen, ja, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Das ist ja schon so eine Aufforderung. Wer sagt, dass es gelingen wird? Furcht und Zittern. Okay, wir zittern, aber woher wissen wir denn, dass wir das schaffen werden? Dass es am Ende reichen wird? Und dann kommt der Nachsatz in Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Verbringen nach seinem Wohlgefallen. Also heißt es da nicht, macht euch keine Sorgen, Gott hilft euch. Ihr müsst das nicht ganz alleine machen, denn Gott wirkt da auch mit euch mit. Nein, er sagt, Gott ist es, der in euch wirkt, sogar das Wollen. Also sogar unser Wollen, sogar unser Wille, der ist von Gott gewirkt. Also noch nicht mal das können wir. Wir sind noch nicht mal, haben noch nicht mal Macht und Einfluss über unseren Willen. Gott hat Macht über unseren Willen. Und Gott hat diesen Willen gewirkt. Das ist natürlich, und das ist auch kein Geheimnis für uns Menschen, sehr demütig. Man kann natürlich sagen, ja, warum sollen wir uns darüber freuen? Warum soll man darüber dankbar sein? Weil Paulus greift die Frage dann sogar auf. Wo bleibt denn nun das Rühmen? Also wenn Gott das alles vorherbestimmt hat, bevor er die Welt erschaffen hat, wenn das alles festgesetzt ist, wenn Gott sagt, okay, was ich bestimmt habe, das werde ich auch ausführen, ohne Ausnahme. Und letztendlich seid ihr völlig von mir abhängig, wir sind Sklaven Gottes. Da kann man ja sagen, ja, aber das ist alles schön und gut, aber wo bleiben wir als Menschen da eigentlich? Wo bleibt da eigentlich unsere Ehre? Wo bleibt da eigentlich unser Stolz? Wo bleibt da unser Dickkopf? Paulus greift es auf. Wo bleibt nun das Rühmen? Das ist eine Frage, die gestellt wird. Wo bleibt nun das Rühmen? Wie soll man sich darauf was einbilden können? Sagt Paulus, ja, es ist ausgeschlossen. Hast du richtig verstanden? Es ist dann wirklich ausgeschlossen. Weil rühmen kann man sich dann nicht. Und dann verstehen wir auch, warum Paulus sich freut, warum er dankbar ist. Er ist dankbar dafür, weil in der Philippa-Gemeinde zwar nicht alles perfekt ist, aber weil sie sich einig sind im Evangelium und weil Paulus wissen kann und weil er wirklich diese Überzeugung haben kann, diese Gemeinde, die jetzt im Glauben steht, die verfolgt wird, die wird am Ende durchhalten und letztendlich werden alle am Ende durchhalten. Nicht, weil sie so tolle Typen sind, sondern weil Gott sein Werk vollenden wird. Und darauf können wir uns verlassen. Und deswegen können wir uns freuen. Jesus sagt das ja mal, als er die Jünger ausgesandt hatte. Da kommen die Jünger zurück und sie freuen sich und sagen, Jesus, uns sind sogar die Dämonen untertan, wir können Dämonen austreiben und sie freuen sich total und sagt Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ich gebe euch die Vollmacht. Aber freut euch darüber, dass euch die Geister untertan, also freut euch darüber, dass euch die Geister untertan sind. Aber freut euch noch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Warum kann man sich darüber freuen? Das heißt ja nichts. Die Namen sind im Himmel geschrieben, aber das kann sich doch wieder ändern. Das kann sich doch morgen wieder ändern. Wir können uns darüber freuen, weil es feststeht, weil Gott es festgesetzt hat. Und wenn wir dann diesen bekannten Vers vorgreifen, wo Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch, dann können wir verstehen, welchen Sinn dieser Vers macht. Und wir dürfen nicht vergessen, Paulus war im Gefängnis. Und die Philipper, sie mussten leiden. Kann man sagen, ist das nicht zynisch zu sagen, jetzt freut euch mal? Ne? Es ist doch eigentlich ein bisschen fies, sowas zu schreiben, freut euch. Aber Paulus hat einen Grund, warum er das schreiben kann. Freut euch, denn wir sind Gottes Sklaven. Und darüber können wir uns freuen. Dass wir Gottes Sklaven sind, heißt das, wenn nicht die Sklaven Satans sind. Wir sind Gottes Sklaven. Er ist unser Herr. Er ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. Das heißt, er liebt uns und wir dürfen seine Gebote halten und seine Gebote sind gut. Wir sind Heilige, also nicht irgendetwas Besseres als andere Menschen, aber wir sind abgesondert, wir sind gerechtfertigt und sind alle Sünden vergeben, auch wenn unsere Lebenswirklichkeit anders aussieht. Wir sind Gläubige, das heißt, das hält uns zusammen, das macht uns aus, das ist unsere Gemeinschaft, dass wir den Glauben gemeinsam teilen. Und wir sind sicher, wir sind in Sicherheit. Und diese Sicherheit dürfen wir wirklich haben. Diese Sicherheit ist wirklich gerechtfertigt, deswegen dürfen wir wirklich sagen, ja, wir sind davon überzeugt, dass wir am Ende in der Herrlichkeit sein werden. Und das ist ein echter Trost, gerade wenn man im Leid steht, dass man nicht auf das Leid guckt, sondern dass man auf die Zukunft guckt und dass man weiß, die Zukunft ist nicht offen, sondern sie steht fest. Dafür dürfen wir dankbar sein. Amen.